Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Investieren in Immobilien und die steuerliche Sicht darauf. Darüber unterhalten wir uns jetzt auch im zweiten Teil unserer Serie rund um das Thema Immobilien. Im ersten Teil haben wir uns schon einmal den Bereich der Einkommensteuer angesehen. Jetzt da wollen wir einen Fokus auf die Umsatzsteuer werfen und zu Gast bei mir im Steueraffenstudio ist Andreas Thaler von der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Andreas.
Ja, hallo, grüß euch.
Zu Beginn der letzten Folge habe ich ja aufgeschnappt, dass eine Wohnung eventuell günstiger ist, wenn man sie mit Vorsteuerabzug kaufen kann. Naja, der Vorsteuerabzug, das bringt ja wieder einige Voraussetzungen mit sich, weil die Umsatzsteuer haben wir ja ansonsten ja noch gar nicht angesprochen.
Das ist richtig, ja. Viele, die ein Objekt zu Anlagezwecken kaufen, kommen mit der Umsatzsteuer auch kaum in Berührung. Das hängt damit zusammen, dass der Verkauf von Immobilien grundsätzlich steuerfrei ist. Wenn man steuerfrei kauft, braucht man beim Vermieten auch keine Umsatzsteuer aufschlagen. Das gilt bis zur sogenannten Kleinunternehmergrenze von 55.000 Euro pro Jahr. Und mit Mieterlösen aus einer oder zwei Vermietungsobjekten wird man diese Umsatzgrenze wahrscheinlich nicht überschreiten.
Andreas Safer, wann wird jetzt diese Umsatzsteuer relevant?
Ja, der Verkäufer hat die Möglichkeit, beim Verkauf auf die Umsatzsteuerpflicht zu optieren. Und in Abstimmung mit dem Käufer wird er das auch tun, wenn es unterm Strich sinnvoll ist. Beim Verkauf von selbstgenutzten Wohnungen oder wenn bisher ohne Umsatzsteuer vermietet wurde und damit auch keine Vorsteuer geltend gemacht werden konnte, wird es keinen Sinn machen. Sinn macht es vor allem dann, wenn der Verkäufer hohe Vorsteuerbeträge geltend gemacht hat, die er ans Finanzamt zurückzahlen müsste, wenn er ohne Aufschlag von Umsatzsteuer verkauft.
Hättest du ein Beispiel hier für uns?
Ja, also eine neue Wohnung vom Bauträger könnte in unserem Beispiel 150.000 Euro kosten, wenn man sie zur Eigennutzung oder schlicht ohne Vorsteuerabzug kaufen will. Wenn sich der Bauträger in der Bauphase 20.000 Euro Vorsteuern vom Finanzamt geholt hat, steigt er wirtschaftlich gleich gut aus, wenn er die Wohnung um 130.000 netto zuzüglich 20% Umsatzsteuer ist gleich 156.000 Euro verkauft. Wenn ein Investor diese Wohnung um 156.000 kauft und die Vorsteuer vom Finanzamt zurückholt, kostet sie ihm 130.000. Weil er sich die Vorsteuer geholt hat, muss er bei der Vermietung zu Wohnzwecken 10% Umsatzsteuer abführen. Wenn 6.600 Euro Miete im Jahr am Wohnungsmarkt erzielbar sind, müssen hiervon 600 Euro Umsatzsteuer ans Finanzamt bezahlt werden. Conclusio, wird in unserem Beispiel zur Umsatzsteuerpflicht optiert, kostet die Wohnung für den Investor um 20.000 Euro weniger. Im Gegenzug muss er von den Mieteinnahmen 600 Euro pro Jahr ans Finanzamt zahlen. Ohne Berücksichtigung von Abzinsung, Mieterhöhungen und so weiter würde es also 33 Jahre dauern, bis man den Betrag ans Finanzamt bezahlt hat, den man sich beim Kauf erspart hat.
33 Jahre ist jetzt lang, also besser mit Option auf Umsatzsteuer kaufen?
Ja, allgemein gültige Antwort kann man darauf nicht geben. Es hängt natürlich vor allem vom Unterschied beim Kaufpreis ab. Wenn mit größeren laufenden Investitionen oder Instandhaltung gerechnet wird, von denen man sich ebenfalls die Vorsteuer holen kann, ist die Option auf die Umsatzsteuerpflicht besser. Je nachdem, wie man den höheren Aufwand für die laufende Buchhaltung und die Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen kalkuliert, ist man mit Option auf die UST vielleicht schlechter bedient. Zudem berechnen sich Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragungsgebühr vom Bruttobetrag. Wenn man schon andere Mieteinnahmen erzielt oder Einzelunternehmer ist und sowieso schon Umsätze knapp unter oder über der Grenze von 55.000 Euro erzielt, stellt sich die Frage sowieso nicht.
55.000 Euro ist ja die neue Kleinunternehmergrenze,
genau.
Korrekt?
Mhm. Und wenn man mit den Mieteinnahmen über diese Grenze kommt, dann stellt sich die Frage sowieso nicht, weil in dem Fall sollte auf die Umsatzsteuerpflicht optiert werden, auch wenn es nur einen kleinen Vorteil bringt.
Aber welche Umsätze zählen jetzt da oder sind ausschlaggebend, damit man über diese Grenze kommt?
Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das sollte man sich im konkreten Fall anschauen und mit dem Steuerberater Kontakt aufnehmen.
Andreas, gibt es jetzt zur Umsatzsteuer beim Vermieten noch etwas zu beachten?
Wir haben in der letzten Podcast-Folge betreffend die Einkommensteuer von der Liebhaberei gesprochen.
Genau, wenn eine Wohnung quasi dauerhaft Verluste erzielt.
Genau, wenn das so
ist. Die Vermietung, genau.
Genau, wenn das so ist, dann nennt das Finanzamt das Liebhaberei. Und das gilt auch für die Umsatzsteuer. Liegen die in der letzten Folge erwähnten Kriterien vor, werden dauerhaft Verluste erzielt, versagt das Finanzamt auch den Vorsteuerabzug. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch keine Umsatzsteuer von den Mieteinnahmen abführen. Ein Detail am Rande, auf die Gefahr hin, dass sich im eigenen Bereich an der Verrechnung mit Umsatzsteuer etwas ändert, sollte man die Miete im Vertrag vereinbaren als Betrag X inklusive allfällige Umsatzsteuer. Weil jemandem, der für das eigene Wohnbedürfnis mietet, ist es egal, ob in seinem Zahlbetrag Umsatzsteuer enthalten ist, weil er sich diese sowieso nicht vom Finanzamt holen kann. Wenn man allerdings hineinformuliert, Betrag X zuzüglich allfällige Umsatzsteuer, hat man in jede Richtung ein Problem. Wenn man plötzlich ohne Umsatzsteuer verrechnen will, wird es für den Mieter günstiger und man hat als Vermieter nichts davon. Wenn man ohne Umsatzsteuer verrechnet hat und dann auf die Verrechnung mit Umsatzsteuer umschwenkt und der Mieter 10% mehr zahlen soll, nur damit einem selbst gleich viel übrig bleibt, wird er Protest einlegen.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleitinger.at.
Andreas, wir haben uns ja bisher nur auf einzelne Mietobjekte fokussiert. Was ändert sich jetzt, wenn man nicht nur eine Wohnung, sondern mehrere Wohnungen, also sprich mehrere Objekte vermietet?
Ja, bisher ging es um die kleine Vermietung, unter Anführungsstrichen, bei der Eigentumswohnungen nach Wohnungseigentumsgesetz und oder ein oder zwei Familienhäuser und oder einzelne Mietwohnungen zu Wohnzwecken vermietet werden. Mit den Mietwohnungen ist in diesem Fall gemeint Miteigentumsanteile an Liegenschaften, mit denen das Nutzungsrecht an einer bestimmten Wohnung verbunden ist. Auch wenn in einem Gebäude viele Eigentumswohnungen vermietet werden und man noch zusätzlich zwei Einfamilienhäuser vermietet zum Beispiel, gilt das jeweils noch als kleine Vermietung. Es wird jedes Eigentumsobjekt gesondert betrachtet.
Wann spricht man dann von der großen Vermietung?
Sofern etwas keine kleine Vermietung ist.
Da machst du die Frage aber schon, die Antwort schon sehr leicht. Da muss man sonst ein Beispiel dazu nennen. Also.
Ja, also wenn man zum Beispiel ein Zinshaus vermietet, wo sich mehrere Wohnungen drinnen befinden, oder Geschäftsräume, Büros, Lagerplätze, dann spricht man von einer großen Vermietung.
Und was ist jetzt der wesentliche Unterschied oder vielleicht auch ein Vor- oder Nachteil zur kleinen Vermietung?
Der Unterschied ist vor allem bei der mehrfach angesprochenen Liebhaberei. Bei der großen Vermietung hat man ab Beginn der Vermietung 30 Jahre Zeit, um einen Gesamtüberschuss der Einnahmen über die Ausgaben darzustellen.
Kleine Vermietung waren 25 Jahre,
genau,
oder?
Genau, ja. Mhm. Und diesen 30 Jahren kann auch ein Anlaufzeitraum oder Bauzeitraum, ein Sanierungszeitraum von 3 Jahren vorangehen. Das heißt, durch die Verlängerung des Zeitraums von 25 auf 30 Jahre bringt man vor allem in den ersten Jahren mehr Verluste unter und kann mehr Verluste verrechnen mit anderen positiven Einkünften und hat halt größere Steuersparnis.
Wie schaut es im Bereich der Umsatzsteuer aus?
Da ist auch ein Unterschied. Bei der großen Vermietung gibt es nämlich umsatzsteuerlich keine Liebhaberei. Das heißt, es besteht nicht die Gefahr, dass man allenfalls gezogene Vorsteuerbeträge zurückzahlen müsste. Das wäre es auch schon mit den Unterschieden zwischen kleiner und großer Vermietung.
Andreas, unser Augenmerk lag ja bisher auf der Vermietung zu Wohnzwecken. Man kann ja aber auch, wie gerade erwähnt, in Geschäftsräume investieren und diese vermieten.
Ja, der Klassiker zur Veranlagung sind natürlich Wohnimmobilien. Büro- und Geschäftsgebäude, Lagerplätze und so weiter haben natürlich ihre Vorzüge. In der Regel ist die Mietrendite besser und die Abschreibung höher. Bei der Wohnnutzung beträgt die Normalabschreibung 1,5% pro Jahr und bei anderen Gebäuden und Abstellplätzen grundsätzlich 2,5%. Instandsetzungsaufwand, nicht regelmäßig anfallende Instandhaltungsarbeiten und andere außergewöhnliche Aufwendungen kann man sofort absetzen oder wahlweise auf 15 Jahre verteilen.
Sind das die geringwertigen Wirtschaftsgüter? Oder haben die da in dem Zusammenhang gar nichts verloren?
Die haben in dem Zusammenhang nichts verloren. Die geringwertige Wirtschaftsgüter kann es natürlich bei der Vermietung auch geben. Und ob man die vom Aufwand her vollumfänglich absetzen kann, muss man sich im Einzelfall dann anschauen. Weil wenn das natürlich Dinge sind, die sich in der Wohnung befinden und dort vom Mieter genutzt werden, dann schreibt man es natürlich sofort ab. Wenn es irgendein Werkzeug ist, das man auch privat braucht, dann wird man vielleicht einen Teil davon ansetzen. Gut, wir haben gerade gesagt, es bietet Vorteile, wenn man Büro- und Geschäftsgebäude vermietet, weil man die höhere Rendite hat. Damit verbunden ist aber fast zwangsläufig die Gefahr von längeren Leerständen, wenn ein Mieter auszieht. Büro- und Geschäftsräume sind ja häufig auf eine kleinere Anzahl von potenziellen Mietern zugeschnitten. Und wenn sich dazu noch die Wirtschaft wandelt, also mehr Homeoffice als Arbeit im Büro oder weniger Handelsgeschäfte zugunsten von Online-Shops, weniger Gastronomie, dann hat man als Vermieter vielleicht dauerhaften Leerstand.
Ich nehme an, die Umsatzsteuer braucht hier dann auch wieder Ihre Aufmerksamkeit, oder?
Ja, genau. Abweichungen zur Wohnungsvermietung gibt es auch bei der Umsatzsteuer. Bei der Vermietung an Unternehmer muss man sich sogar mehr Gedanken machen. Die Vermietung und Verpachtung von Immobilien ist nämlich grundsätzlich auch steuerfrei. Ausgenommen sind insbesondere, wie wir heute schon gehört haben, die Wohnimmobilien mit 10% Umsatzsteuer, Abstellplätze für Fahrzeuge, Beherbergungen in Hotels, Pensionen und so weiter.
Das heißt, da wird die Vermietung plötzlich steuerpflichtig?
Genau, also wenn man kann die Vermietung von Büro- und Geschäftsflächen aber auch steuerpflichtig behandeln. Will man, dass die Umsatzsteuer auf keiner Stufe hängen bleibt, sondern ein Durchläufer ist und will man auch im Nachhinein keine Korrekturen vornehmen müssen, sollte man sich schon frühzeitig überlegen, wer Mieter sein wird. Nur wenn der Mieter die Immobilie nahezu ausschließlich für Umsätze verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen, also zu mehr als 95%, ist die Option zur Umsatzsteuerpflicht möglich. Insbesondere Unternehmer, die in der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmerregelung sind, oder Ärzte, Banken, Psychologen, Versicherungsmakler und einige mehr, sind nicht vorsteuerabzugsberechtigt, weil sie ja selbst keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen.
Andreas, hättest du da wieder ein Beispiel aus der Praxis für uns?
Ein Investor errichtet ein Bürogebäude, um es anschließend an einen vorsteuerabzugsberechtigten Steuerberater zu vermieten. Er holt sich daher die Vorsteuer aus den Baukosten und verrechnet die Miete an den Steuerberater mit 20% Umsatzsteuer. Der wiederum holt sich diese Vorsteuer vom Finanzamt zurück. Wird das Mietverhältnis beendet und zieht ein Versicherungsmakler ein, kann sich dieser die Vorsteuer aus der Miete nicht holen. Der Investor darf keine Umsatzsteuer verrechnen und er muss die beim Finanzamt geltend gemachte Vorsteuer zurückzahlen. Zwar für jedes Jahr, in dem steuerpflichtig vermietet war, um ein 20stel weniger, aber es macht jedenfalls Aufwand und kostet Geld. Und der Investor wird sich fragen, ob er nicht besser nach einem anderen Mieter Ausschau halten sollte.
Kommt wahrscheinlich in der Praxis auch häufig vor. Andreas, an dieser Stelle, ich glaube, wir haben jetzt einen guten Überblick zum Thema Umsatzsteuer im Zusammenhang mit Immobilien und der Vermietung beleuchtet. Sprich, im dritten Teil wollen wir uns der gewerblichen Vermietung bzw. der Immobilie im Betriebsvermögen widmen. Wenn es jetzt zum Thema Umsatzsteuer noch Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten?
Per E-Mail an graz@hoferleitinger.at oder per Telefon
0597 98. So erreicht ihr die Hoferleitinger Steuerberatung. Und natürlich könnt ihr eure Fragen auch über unsere Social Media Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an Andreas und an das Team der Hoferleitinger Steuerberatung weiter. Danke Andreas für den guten Überblick. Freue mich schon auf den dritten Teil und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.